Herr Schneider, ist Gott auch in Politikern mächtig? Politiker und Glaube, wie passt das?
Ja, zunächst einmal
ganz ran.
Zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich hier sein kann bei der Landesgartenschau in Nagold. Ich war ja damals noch im Landtag, als überhaupt der Gedanke aufgekommen ist, im Land auch Landesgartenschauen abzuhalten. Und deshalb freue ich mich über jede Landesgartenschau in unserem Land. Und ich freue mich ganz besonders, dass hier in Nagold die ACK diesen Gedanken gehabt hat, ein Forum zu machen. Deshalb bin ich also gerne hierher gekommen. Ja, aber jetzt zum Thema. Ich glaube, Sie sind alle auch meiner Meinung. Aha. Also ich habe ja schon viel Mikrofon in der Hand gehabt, aber scheinbar will das mit mir nicht recht funktionieren. Verstehen Sie mich jetzt? Ja, also gut, ich werde mich bessern. Ich möchte zu diesem Thema, das ist ja eigentlich auf unsere Jahreslosung zurückgeht, dass Gott in den Schwachen mächtig ist, doch ein kleines bisschen eingehen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass jeder Politiker, so wie jeder Mensch, Gott braucht. Und wenn Gott uns dann auch noch zusagt, dass er mit seiner Kraft in den Schwachen mächtig ist, dann ist das natürlich umso notwendiger bei den Politikern. Natürlich ist es sehr schwierig. Als Politiker möchte man ja zunächst einmal selber diese Macht haben. Und Macht kann man auch missbrauchen. Das merkt man immer wieder bei Politikern. Aber wenn ein Christ, und als solcher bin ich angetreten, nicht nur in der Politik, sondern auch in meinem Beruf, wenn ein Christ in die Politik geht, dann ist es für ihn auch nicht anders wie bei jeder anderen Tätigkeit. Jeden Tag habe ich schon auch vor der Politik mein Losungsbüchlein aufgeschlagen und so als eine Art Kompass für den Tag dann betrachtet, was dort steht. Und so war es auch in der Politik, 20 Jahre Bürgermeister. Da lernt man ja vor allen Dingen seine Mitmenschen kennen und natürlich auch erfährt man, welche Probleme und Nöte da sie haben. So bin ich dann beispielsweise in die Politik gekommen. Aber mit Gott hat auch das Bürgermeisteramt natürlich etwas zu tun gehabt. Ich habe keine Gemeinderatssitzung und später im Landtag keine Fraktionssitzung ohne dass ich da vorher nicht dafür gebetet habe, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Politiker sind genauso fehlerhafte Menschen wie jeder von uns. Und das muss, glaube ich, man zunächst einmal wissen, dass man gerade in der Politik auch sehr schuldig werden kann. Dass man in der Politik, also natürlich viele Kompromisse eingehen kann, sonst darf man keine Politik machen. Und da geht es oft darum, kann ich das gerade noch vertreten als Christ oder kann ich es nicht vertreten? Also ich bin schon der Meinung, und damit möchte ich diese erste Frage abschließen, Christen haben wirklich die Pflicht, weil es da um ein Stück Nächstenliebe auch geht und die ist uns ja aufgetragen. Christen haben schon auch die Pflicht, in die Politik zu gehen. Politik ist kein schmutziges Geschäft, wie das manchmal gesagt wird, sondern Politik, ein schmutziges Geschäft wird erst daraus, wenn ein Politiker das schmutzig macht. Aber die Politik im Allgemeinen ist etwas ganz Wichtiges, dass man nämlich für seine Mitmenschen eintritt und dass man für sie kämpft um irgendwelche Entscheidungen.
Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ist es nicht so, dass, Sie haben es kurz erwähnt, dass die Politik auf einer Skala in Deutschland zwischen 1 und 6 in der Zwischenzeit bei 5,5 angelangt ist. Das bedeutet, das Ansehen von Politikern ist ein klein wenig höher wie das von Prostituierten. Und wenn Sie das Thema nehmen, ist Gott in den Politikern mächtig, bedeutet das für mich, wenn ich bei diesem Thema brauche ich eine persönliche Gottesbeziehung, um es überhaupt zu wählen. Haben Sie denn sowas, Herr Schneider?
Ja, also ich meine, wenn wir uns als Christen verstehen, dann ist es ja immer so, dass wir ein persönliches Verhältnis zu Gott haben. Viele Leute sagen, ja, ich glaube auch an einen Gott. Natürlich wird es die wenigsten Menschen geben, die nicht irgendwie an ein höheres Wesen und so weiter glauben. Darum kann es nicht gehen für uns als Christen, sondern deshalb habe ich das vorhin erwähnt mit dem Gebet. Man braucht schon eine persönliche Beziehung zu Gott. Und diese persönliche Beziehung ist natürlich auch entscheidend, wenn man in die Politik geht, dass man hier, ja, wie Sie das haben wollen, dass man hier Gott auch fragt bei Entscheidungen. Wie man das dann die Antwort bekommt, das ist vielleicht bei jedem Einzelnen wieder anders. Aber ich bin der Meinung, dass diese persönliche Beziehung, dass die ganz entscheidend ist für die Arbeit auch in der Politik. Also der Politiker braucht Gott und ohne Gott kommt er nicht aus. Übrigens darf ich doch das auch sagen zu unserer Jahreslosung. Sie wissen, wo das herkommt, dass der Paulus da sogar im Gefängnis war, wo er das geschrieben hat. Und dass er x-mal gebetet hat darum, dass ihm nämlich seine, wahrscheinlich war es eine Krankheit, dass ihm seine Schwachheit genommen wird, dass er vielleicht geheilt wird von seiner Krankheit und so weiter. Und obwohl er x-mal darum gebetet hat, ist er nicht erhört worden. Das muss man nun auch sehen, dass Gott kein Automat ist, dass ich, wenn ich jetzt eine tolle Lösung habe, will irgendwo in der Politik, dass ich dann auch das von Gott geschenkt bekomme, so wie das auch im Privatleben ist, sondern wir müssen schon wissen, das Gebet vermag zwar viel, wenn es ernstlich ist, aber nicht nur der Paulus, sondern auch Jesus selber hat ja auch im Garten Gethsemane gebetet, dass der Kelch von ihm geht und er ist nicht von ihm gegangen. Wir müssen das tatsächlich sehen, dass unser Wille manchmal aber nicht unbedingt Gottes Wille ist. So habe ich auch natürlich das verstanden als Politiker, wenn ich um bestimmte Dinge gebetet habe.
Vielen Dank, Herr Schneider. Martin Luther hat mal gesagt, Glaube ist Gnade. Und es gibt trotzdem Menschen, die einen begleiten auf dem eigenen Glaubensweg. Hatten Sie denn jemanden, der Sie begleitet hat und wo kam der her?
Also wenn ich da auf meine Jugendzeit zurück blenden darf, natürlich habe ich auch schon, wir waren eine große Familie mit 7 Geschwistern, auch von der Mutter schon als kleines Kind das Beten gelernt. Aber das hätte vielleicht nicht genügt. Als ich dann Konfirmand war und in den CVJM gekommen bin, dann sind eben doch dort dann die endgültigen Entscheidungen gefallen. Vor allen Dingen ist mir damals schon klar geworden, vielleicht war das ein Stück Ansatz schon für die Politik, da ist mir klar geworden, dass ich auch für meine Kameraden verantwortlich bin. Da ist mir auf Zeltlager gegangen, wir haben da auch Laienspiele gemacht und alles mögliche, Gemeinschaft. Gemeinschaft unter jungen Menschen ist was ganz Wichtiges. Und dort sind dann natürlich schon die Würfel gefallen. Aber Sie wollen vielleicht auf was anderes noch rausgehen, Herr Reich. Es waren schon ältere Menschen, die mich unwahrscheinlich beeindruckt haben. Zum Beispiel ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, der lange Zeit in russischer Gefangenschaft war, der hat uns als junge Menschen unwahrscheinlich beeindruckt. Als der nämlich zurückkam und eigentlich die Nase voll hatte von Politik und vor allen Dingen vom Krieg, da hat er erstens mal bei uns den CVJM aufgebaut Und er ist auch gleich wieder in die Politik gegangen, ist dann Kreisverordneter geworden, so hat es damals geheißen, also Kreisrat. Und mich hat es unwahrscheinlich beeindruckt. Ich habe schon dann mit 16 Jahren mit ihm zusammen Plakate für den Konrad Adenauer damals an die Scheunentore gehalten. Das heißt also, kleinste Dienste auch schon damals für die Politik gemacht. Aber nochmals, er war für mich Vorbild, auch im Glauben. Er kam aus einem pietistischen Haus. Mein Elternhaus war kein pietistisches Haus. Und ich habe einfach seinen Glauben mir auch zum Vorbild gemacht. Das ist etwas, natürlich sind später auch andere Leute dazugekommen. Wir haben da einen tollen Jugendpfarrer gehabt, der immer den Gottesdienst vor dem Besuch des Gymnasiums am Montags haben wir damals noch die Kirche besucht. Und der Jugendpfarrer hat mir vor allen Dingen mit einem Wort, der damals sehr imponiert hat, immer gesagt, dieses Wort aus dem Philipperbrief: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Sie glauben nicht, wie lange mich dieses Wort begleitet hat, auch in der Politik.
Vielen Dank, Herr Schneider. Sie sagen als, man braucht Weggefährten, man braucht Führer, man braucht Menschen, die mit einem gehen. Und Sie haben in Ihrem Leben so jemand erfahren und das hat Sie weitergebracht. Jetzt würde ich gern ein bisschen zur Politik rüberschwenken und sagen, hatten Sie denn auch jemanden Vorbild in der Politik, der gesagt hat, Herr Schneider oder bestimmt Erich, wäre das nichts, wenn du ein bisschen aktiv werden würdest und Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen?
Natürlich hat es die gegeben und ich muss da nochmals auf diesen einen Mann zurückkommen, der ja nicht mehr lebt. Der war mit schuldig, dass ich, nicht als ich Bürgermeister geworden bin, da habe ich schon den eigenen Antrieb gehabt, aber der dann mich doch bewegt hat, dass ich als Landtagskandidat aufgetreten bin. Und die Chancen waren ja damals nicht besonders gut in meinem Wahlkreis Backnang. Ich bin beim ersten Mal mit etwas mehr wie 200 Stimmen in einem Wahlkreis, der 120.000 Einwohner hat, zum Zuge gekommen und habe einen Kollegen von der SPD damals ablösen können, der schon 12 Jahre im Landtag war. Auch das war vielleicht eine Gebetserhörung. Ich weiß nur nicht, ob der SPD-Kollege nicht auch darum gebetet hat. Auf jeden Fall waren es dann später verschiedene Leute. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an den Kultusminister Hahn, Professor Hahn, der ja ein Balte war. Sein Vater ist ja in Dorpat umgebracht worden von den Kommunisten. Und er war zwar ein sehr eigensinniger Minister, und hat aber unser Land in der Kulturpolitik, glaube ich, sehr viel weitergebracht. War ja bevor Minister wurde ich, war ja Rektor an der Universität in Heidelberg. Und dieser Mann, das war für mich irgendwie ein väterlicher Freund und wiederum eben ein Vorbild. Ich habe ihn sehr geachtet. Ja, ich war auch per Du mit ihm. Das war für mich damals wirklich eine Ehre. Und ich habe ihn dann auch als Freund erlebt bis zu seinem Tod. Er ist später dann ja noch Europaabgeordneter geworden. Ich könnte noch einige andere Leute nennen, aber ich habe das jetzt bewusst einen Mann herausgegriffen, der gar nicht mehr lebt. Also solche Leute braucht man auch in der Politik, die einem Vorbild sein können.
Vielen Dank, Herr Schneider. Jetzt mal eine andere Frage. Schwierige Situation. Sie waren junger Landtagsabgeordneter des Landtages von Baden-Württemberg. Wir hatten einen damaligen Ministerpräsidenten, den Herrn Filbinger. Der Herr Filbinger musste aufgrund seiner Richteraffäre zurücktreten. Wie geht man denn da mit so einer schwierigen Situation um, dass ein Ministerpräsident nicht die Wahrheit sagt, der eigenen Fraktion? Und vor allem die zweite Frage, die ich gleich stellen möchte, ist, wie sieht es denn da mit der Vergebung aus?
Naja, also, wenn ich mit der Vergebung anfangen darf, natürlich müssen wir auch als Menschen vergeben, aber für mich ist es viel wichtiger, dass diese Menschen von Gott die Vergebung bekommen, wenn sie darum bitten. Und Filbinger hat mich in der Tat natürlich, ich habe ja ein paar Ministerpräsidenten erlebt, die irgendwas, bei denen irgendeine Schwierigkeit aufgetreten ist. Filbinger war ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ich weiß noch wie heute, wie wir ihn bearbeitet haben im Staatsministerium mit einem Kollegen zusammen. Späth war zu dem Zeitpunkt bereits Innenminister. Er konnte also seinem Chef, glaube ich, weniger Hilfe angedeihen lassen. Auf jeden Fall haben wir versucht, ihm klarzumachen, dass er wohl nicht mehr Ministerpräsident bleiben kann. Oh, er soll doch sich überlegen, ob er nicht zurücktritt. Die Partei hat ihn dann vollends so weit gebracht. Aber das möchte ich nicht so stehen lassen allein. Es war dann so, dass er auch wirklich fallen gelassen wurde. Im Augenblick erleben wir ja was Ähnliches, wenn das auch kein gleicher Fall ist. Dass er total fallen gelassen wurde und sich eigentlich niemand um sein persönliches Befinden, ohne dass wir jetzt prüfen müssen, wie groß seine Schuld war, sondern die Schuld war nun einfach da. Für uns als Fraktion in der Tat haben wir den Eindruck gehabt, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat. Bin bis heute nicht überzeugt, ob er das absichtlich gemacht hat. Aber wie dem auch sei, das wollen wir ja wirklich nicht aufrollen. Es hat mich am allermeisten gestört, dass er, vorher hat man ihn bezirzt, nach Strich und Faden, das ist ja klar, vom Ministerpräsident will man immer was haben. Und nachher ist er sehr allein gewesen. Und da gibt es im Landtag eine Einrichtung, zu der ich auch bis zum heutigen Tag noch kenne. Das ist die sogenannte Fellowship, die in Amerika auch zu dem National Prayer Breakfast immer zusammenkommt. Und wir haben also in der Tat ein Gebetsfrühstück im Landtag. Damals sind wir da im Schlossgarten Hotel in Stuttgart zusammengekommen und haben den Hans-Karl Filbinger, der ja nun jetzt auch nicht mehr lebt, deshalb kann ich das auch sehr gut erzählen, den Hans-Karl Filbinger eingeladen zu diesem Gebetsfrühstück. Und er war sehr dankbar, dass sich überhaupt jemand noch um ihn kümmert, hat sich gefreut. Ein Kollege von mir hat ihm eine Bibel geschenkt, obwohl ja Filbinger ja auch ein engagierter Katholik war. Aber er hat damit eben zum Ausdruck gebracht, was für uns wichtig ist, nämlich unser Glaube. Und ich habe damals festgestellt, wenn es um Vergebung geht, es ist schlimm, wenn man einen Menschen, wenn er gefehlt hat, wenn man ihn einfach allein lässt. Man braucht die Tat gar nicht rechtfertigen. Aber man sollte sich um diese Menschen kümmern. Und bei Politikern kann man ja sehr, sehr tief fallen, wie wir das in diesen Tagen ja auch beobachten können.
Herr Schneider, jetzt schließt gleich meine nächste Frage an. Und zwar, immer wenn man eine Person des öffentlichen Interesses ist, wird man ja grundsätzlich kritisiert, das ist klar. Als Politiker wird man doppelt kritisiert, das ist das Zweite. Das Dritte ist aber schwieriger, man kann sich gar nicht verteidigen. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo ich als Person des öffentlichen Interesses Position beziehe, gebe ich meinen Kritikern Recht. Und das bedeutet, ich bin wehrlos. Wie geht man denn mit dieser Wehrlosigkeit um als Politiker?
Ja, hier beobachte ich natürlich immer mehr und da könnte man jetzt auch auf vergangene Geschehen hinweisen bis zu dem heutigen Tag. Ich beobachte immer mehr, dass nicht nur die gewählten Leute Machtmissbrauch betreiben, sondern Machtmissbrauch gibt es in allen möglichen Bereichen. Ich sage jetzt einmal, auch die Presse kann Macht missbrauchen. Wenn Sie heute unter die Räder kommen bei der Presse, die Presse kann jeden fertig machen. Natürlich hat sie auch diese Aufgabe der Information, das soll sie auch weiterhin so tun, aber die Presse muss auch wissen, dass sie genauso viel Verantwortung trägt für die Menschen und für Politiker, wenn sie die an den Pranger stellen. Also ich meine auch, wer so viel Macht besitzt, und die Presse ist ja nicht vom Volk gewählt, sondern die Presse hat es aus eigener Verantwortung. Natürlich gibt es auch einen Ehrenkodex, wie weit der überhaupt noch präsent ist in der Presse, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Presse und die gute Presse, die weiß das auch, dass man hier entsprechende Verantwortung trägt. Aber Rufmord in der Presse ist eben meiner Ansicht nach an der Tagesordnung, und insofern sollte mal zunächst einmal die Presse auch sich klar werden, dass sie große Verantwortung trägt und dass man einen Menschen nicht einfach fertig machen kann. In der Politik selber hat man es natürlich schon schwer, wenn so etwas vorkommt. Es wird in Haftung genommen. Das heißt also, wenn jetzt irgendeiner aus der eigenen Partei was anstellt, dann muss man dafür einfach auch gerade stehen. Denn für diese Partei beispielsweise hat man kandidiert, für diese Partei sitzt man im Parlament. Und insofern, denke ich, wird man einfach mit verhaftet. Kurze Antwort, man wird sehr schwer fertig als Politiker, wenn Machtmissbrauch oder wenn irgendwelche Fehler von einzelnen Kollegen, Abgeordnetenkollegen und so weiter begangen werden.
Ja, Herr Schneider, erstmal vielen Dank für diese Antwort. Die nächste Frage, die ich stellen möchte, betrifft ein Pauluswort, der gesagt hat, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Herr Schneider, Sie sind für ein Land in Afrika sehr aktiv, das zweitärmste dieses Erdballs, nämlich Burundi. Warum gehört das bei Ihnen zusammen?
Ich meine, im Grunde genommen liegt es auf derselben Linie, wenn man um sich herum sieht, wo Menschen leiden, wo Menschen in Not sind, dann muss man einfach auch über den Tellerrand rausschauen und auch sehen, überall redet man von Globalität, muss man auch sehen, dass es viele, viele Landstriche auf der Welt gibt, wo Menschen tatsächlich Not leiden, arm sind. Wenn wir über Armut hier reden, dann kann man das überhaupt nicht vergleichen, etwa mit so einem armen Land in Ostafrika. Wie ich dazugekommen bin, das kann ich ganz kurz schildern. Wir haben immer in Baden-Württemberg Besuche bekommen von ausländischen Delegationen, wenn sie im Bundestag waren. Damals war ja Bonn noch die Bundeshauptstadt. Und die hat man dann nach Baden-Württemberg geschickt und hat gesagt, also das ist Musterländle und ihr könntet denen alle möglichen Einrichtungen zeigen, Universitäten, Firmen und so weiter. Und so kam ich also auch mit einem burundischen Parlamentspräsidenten zusammen aus. Und Burundi ist also wirklich ein kleiner Staat, etwa drei Viertel so groß wie Baden-Württemberg, Tanganyika-See. Und dem habe ich das also auch alles gezeigt. Dann hat er uns eingeladen, hat mich eingeladen, ihn zu besuchen. Und dann habe ich alle Fraktionen gebeten, sie möchten mich begleiten. Da sind wir mit etwa 12 Leuten nach Burundi geflogen. War eine abenteuerliche Reise. Und dann haben wir also dort die Verhältnisse kennengelernt. Das Erste, was wir kennengelernt haben, war, dass dort eine Ruhr-Epidemie geherrscht hat, Die Kinder im ersten Lebensjahr sind also wirklich gestorben wie die Fliegen, weil sie also nicht keine Arznei gehabt haben. Und als ich dann zurückgekommen oder als ich dann das erfahren habe, habe ich beim Tropeninstitut in Tübingen darum gebeten, sie möchte mir doch sagen, was für Arznei das wir da brauchen. Dann bin ich gebetteln gegangen als Landtagspräsident bei den Arzneimittelfirmen und wir haben als Abgeordnete damals dann viel Arznei mit runtergenommen, sind auch mit großen Hallo und herzlich willkommen empfangen worden. Auf einem großen Sportplatz, ich glaube, waren etwa 5000 Menschen, die dort gewesen sind. Und was nun, um das abzukürzen, was nun tatsächlich passiert ist, ist, dass viele, viele Kinder gerettet werden konnten. Mit 60 Euro für ein Kind hat die Arznei ausgereicht, um es zu retten. Und als wir dann wieder ein Jahr später runtergekommen sind, hat man uns bestätigt, dass so und so viel gerettet worden sind. Das war natürlich ein wirkliches, freudiges Erlebnis. Und es ging dann so weiter. Wir haben das Handwerksförderprojekt dort gemacht und so weiter. Aber es war für mich auch eine, einfach eine Bestärkung, dass man Hand anlegen muss. Sie haben gesagt, was der Paulus gesagt hat. Und es gibt den alten Pfadfinder-Spruch, der heißt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Und so ist es. Wir können x-mal diskutieren über Entwicklungszusammenarbeit und über arme Länder. Aber wenn wir nicht bereit sind, unseren Geldbeutel aufzumachen und wenn wir nicht bereit sind, wirklich Hand anzulegen, dann können wir es wirklich bleiben lassen, auch als Christen. Wir müssen, das gibt ja heute viele Möglichkeiten und ich weiß auch, dass es viel Missbrauch gibt. Wie viele Bittbriefe kriegen wir ins Haus geschickt? Da bin ich wirklich der Meinung, dass man das sehr genau prüfen muss. Aber ich meine, wenn man das gemacht hat, wenn man genau prüft hat, da kann man unwahrscheinlich viel Gutes tun. Das ist nicht bloß, dass wir unser Gewissen beruhigen, sondern das ist für mich echte Nächstenliebe. Und so hat es, ich kann Ihnen das alles nicht erzählen, was wir noch gemacht haben mit Burundi. Sehr viele auch Nichtregierungsorganisationen haben wir unterstützt. Ich habe als Landtagspräsident natürlich meine Kompetenzen überschritten. Das geht eigentlich der Landtagspräsident da gar nichts an. Das ist ja Sache. Der Bund hat ja die Entwicklungszusammenarbeit als politische Aufgabe, wir nicht. Aber das Land Baden-Württemberg, und das war ja nicht bloß der Landtagspräsident, hat hier mitgezogen. Wir haben Kirchen unterstützt, der Landtag, mit vielen Millionen. Und dieses Handwerksförderprojekt hat auch viele Millionen gekostet. Bis zum heutigen Tag, 2006 war ich zum letzten Mal in Burundi, bis zum heutigen Tag, auch über den Lions Club beispielsweise, habe ich Nähmaschinen runter geschickt dort, beziehungsweise dort gekauft. Da hat man einem einzelnen jungen Menschen zum Beispiel eine ganze Existenz verschaffen können. Warum? Weil die dann als Näherin oder Schneiderin Kleider herstellen können und haben die Einkommen damit gehabt. Also wie gesagt, wer erfindungsreich ist, der kann immer auch für diese Menschen was tun. Ich sage nicht, dass man deshalb nicht auch bei uns sich um die Armen und so weiter kümmern muss. Das tun wir auch. Aber man sollte die Augen nicht verschließen vor dem namenlosen, vor der namenlosen Armut, die es in der Welt gibt.
So, Herr Schneider, jetzt haben Sie uns aber einen tiefen Einblick in Ihre Seele gegeben. Das freut mich, dass Sie so offen waren zu uns. Eine letzte Frage, bevor wir dem Publikum das Fragen ermöglichen. Was würden Sie anders machen in Ihrem Leben, wenn Sie könnten?
Also auf so eine Frage war ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Er hat mir ja ein paar Sachen gesagt, was er mich fragen will, aber das hat er mir nicht verraten. Ja, man würde vieles anders machen. Und ich bin beileibe nicht der Meinung, dass man alles richtig gemacht hat. Aber vielleicht muss ich eines sagen. Sie haben gemerkt, dass ich ziemlich aktiv auch in den verschiedensten Bereichen in der Politik war. Aber dort hinten sitzt meine Frau an der Wand dort. Und die kann das bestätigen. Mein schlechtes Gewissen habe ich der Familie gegenüber. Dass man fast Tag und Nacht unterwegs ist, das können Sie sich vorstellen. So ein Wahlkampf beispielsweise in einem Wahlkreis, damals war es über 30 Gemeinden zunächst einmal in einem Wahlkreis. Das war bei alle 4 Jahre ist Landtagswahl. Das waren dann so etwa 100 bis 120 Versammlungen, wie viele Abende, dass sie damit allein zubringen. In jedem Dorf sind dann festliche Veranstaltungen, Jubiläen und so weiter. Da wird erwartet, dass der Abgeordnete dazu kommt. Natürlich, ihr habt auch damals ja nur kleine Kinder gehabt. Wenn es am Sonntag war, hat man sie halt noch mitgenommen und so weiter. Aber das alles heißt, dass die Hauptlast zum Beispiel auch der Erziehung auf meiner Frau gelastet hat. Und sie hat es tapfer getragen. Sie kann das sicher bestätigen, dass sie ja manches auch Freude gemacht hat. Aber für mich persönlich war das, sagen wir mal, etwas, was mich auch belastet hat. Und die Kinder, als ich gewählt worden bin, hat meine 9-jährige Tochter angefangen zu weinen an selben Abend und hat gesagt, jetzt haben wir keinen Papa mehr. Sie hat also schon gemerkt, da war ja auch der Wahlkampf vorher, sie hat auch schon gemerkt, das gibt etwas, wo der uns ganz sicher ziemlich oft verlässt.
Was also, hat sie und was sagt sie noch jetzt später im Rückblick?
Also sie hat sich hoffentlich versöhnt mit ihrem Vater. Aber zum Beispiel hat sie sich also heute Schulleiterin in einer großen Schule. Sie hat nicht gleich eine Anstellung bekommen als Lehrerin damals. Sie ist auf der Warteliste gewesen. Und dann hat sie aber ihrem Vater verboten, dass er sich für sie einsetzt. Also sie wollte keine Protektion ihres Vaters, wobei ich also für andere Lehrer, die auf der Warteliste waren, natürlich mich auch immer eingesetzt habe. Es ist ja gar nicht so einfach, aber es ist ein bisschen ein Stachel geblieben, das wollte ich.
Gut, wobei man sagen muss, ich finde es natürlich auch klasse, dass eine Tochter sagt, ich definiere mich nicht nur darüber, ich bin die Tochter vom Erich Schneider, sondern ich bin ich. Gell? Da ist man ja auch stolz auf seine Tochter.
Ja, da hat sie auch recht gehabt. Aber also wie gesagt, er hat ja gemeint, was ich anders machen würde. Vielleicht könnte man hier noch einen mittleren Weg gehen, dass man also die Familie nicht vernachlässigt. Also damit ist es abgeschlossen.
Absolut, damit ist es abgeschlossen. Ich habe mich gerade nur einen kleinen Moment eingemischt. Für all die, die mich nicht kennen, Dekan Ralf Albrecht hier von der Evangelischen Kirche, der Vertreter vom Kurt Reich beim Fragen. Noch eins, lieber Herr Landtagspräsident, wenn man ja mit vielen zu tun hat, die auch nicht das gleiche Parteibuch haben, ist ja sicher so, dass man mit harten Bandagen immer mal wieder unterwegs ist. Wie muss man sich das vorstellen, wenn die Sitzungen aus sind? Man hat ja oft auch von dem her, wie man Politiker ist, ja gleiche Leidensarten. Ob man jetzt Opposition oder Regierung ist, wir haben vorher von der öffentlichen Verantwortung, von der Kritik und. Wie muss man sich so einen Abend manchmal, gerade auch mit Leuten aus anderen Fraktionen, nachdem das Ganze, das Öffentliche der Debatte vorbei ist, vorstellen? Geht man da einfach auseinander? Bleibt man nur bei seinen Leuten? Hat man unter den verschiedenen Fraktionen Leute, mit denen man besser, weniger gut auskommt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es gibt natürlich eine Gemeinsamkeit der Demokraten. Aber was immer man darunter versteht, ich meine, in der Zeit, wo ich noch nicht Landtagspräsident war, da hat es vielleicht noch schärfere Auseinandersetzungen gegeben. Und es ist in der Tat aber auch in dieser Zeit schon so gewesen, dass man quer über alle Fraktionen hinweg doch auch Freundschaften gehabt hat. Wir sind zum Beispiel, wenn wir eine Auslandsreise gemacht haben, mit einem Ausschuss. Und da sind ja immer dann alle Fraktionen vertreten. Da ist man dann einander näher gekommen. Also das durchaus. Nun in der Zwischenzeit ist es natürlich ganz anders geworden. Ich habe mich auch als Landtagspräsident nicht irgendwie jetzt zum Eunuchen machen lassen. Ich habe meine Politik oder die Politik meiner Fraktion auch weiterhin vertreten. Aber ich musste natürlich auch Moderator sein. Und das, denke ich, ist mir verhältnismäßig doch gut gelungen, sonst hätte sie mich dann nicht zweimal wiedergewählt im Landtag, also nicht nur die eigene Fraktion. In der Zwischenzeit bin ich aber auch noch Vorsitzender aller ehemaligen Abgeordneten. Es gibt eine Vereinigung der ehemaligen Abgeordneten, es sind heute 200 Leute aus Baden-Württemberg und es macht mir viel Freude. Wir treffen uns zweimal im Jahr. Jetzt werden wir dann den EU-Kommissar Oettinger im September noch besuchen. Wir machen einmal einen Besuch, einmal tun wir baden-württembergische Gemeinden und Städte besuchen und einmal gehen wir auswärts. Zum Beispiel auch der Bundespräsident, jeden Bundespräsidenten haben wir bis jetzt besucht. Kurz, es ist mir geblieben, und das ist mir jetzt noch aufgrund Ihrer Frage wichtig, es ist mir geblieben, dass man die Meinung Andersdenkender, dass man die einfach nicht bloß respektieren muss, sondern einfach einmal stehen lassen muss. Deshalb braucht man sich in seiner eigenen Meinung noch nicht verändern. Aber den Respekt vor dem Andersdenkenden, der ist ganz wichtig in der Politik. Und deshalb kann man sich natürlich trotzdem sehr hart auseinandersetzen. Aber dazu gehört, dass man keine persönliche Beleidigung und so weiter macht. Das habe ich auch ganz natürlich im Wahlkampf und so weiter nicht fertig gebracht. Aber ich möchte dazu auch abschließend sagen, in der eigenen Partei und Fraktion ist das nicht immer gut angekommen. Also wenn man draufschlägt, kriegt man mehr Beifall bei Wahlversammlungen, mhm, wie wenn man sich hier zurückhält. Natürlich braucht man auch solche Kämpfer, nur kämpfen kann man auch ohne persönliche Beleidigungen.
Das ist sicher auch im Blick auf die Reputation von Politikerinnen und Politikern nicht ganz unwesentlich, immer wieder einen Stil zu pflegen, der bei aller Klarheit dann auch von anderen in seinem Stil zumindest anerkannt wird, ohne dass die Position deswegen in jedem Moment geteilt werden muss. Vielleicht noch eins, wenn Sie schon Pfarrer neben sich sitzen haben. Wir haben ja viele gute Ideen immer wieder als Kirche, was die Politiker tun könntet. Sie haben doch vielleicht als Politiker, als ehemaliger Politiker auch gute Ideen, was die Kirche besser machen könnte, oder? Geben Sie mir mal da noch einen Tipp.
Ja, also auch da möchte ich sehr ehrlich sein. Ich habe mich als Politiker, als aktiver Politiker damals noch sehr auseinandergesetzt und ich habe viele Freunde auch nicht bloß in meiner eigenen Kirchengemeinde, sondern über das ganze Land weg gehabt von Pfarrern. Und ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass der Pfarrer in der Kirche, ich sage es jetzt mal ganz einfach und schlicht, dass der Pfarrer in der Kirche nicht Politik treibt. Wenn er selber Politik machen will, das kann er außerhalb der Kirche selbstverständlich genauso wie jeder andere. Aber das Evangelium ist etwas anderes. Ich habe das immer mit diesem Beispiel gebracht. Jetzt stellen Sie sich vor, da unten sitzt vor Ihrer Kanzel ein Sozialdemokrat, ein Christdemokrat, FDPler und ein Grüner. Und jetzt erzählen Sie was in einer bestimmten Sachfrage, politischen Frage, das wird ja wahrscheinlich nicht aufgehen. Und darum geht es mir, dass es natürlich auch Gewissensfragen gibt und dass man daran appellieren muss, was das Evangelium meint und wie man sich zu verhalten hat. Dagegen habe ich nichts, aber ich meine, damals war die Diskussion um die Wehrpflicht und da war die Diskussion um die Atomkraft und so weiter. Das sind alles wichtige Fragen. Etwas anders ist es vielleicht, wenn es damals um den Schwangerschaftsabbruch gegangen ist, bloß um das mal auseinanderzusetzen. Aber die Kirche, der Pfarrer sollte sich einfach da etwas Zurückhaltung auferlegen. Ich habe auch nichts gegen die Denkschriften gehabt. Die sind eine Hilfe für Politiker. Aber ansonsten hätte ich einfach die Bitte, auch heute noch, dass man in der Kirche die Politik so weit wie möglich, also die Tagespolitik und die Sachpolitik, heraushält.
Ich sehe schon, Sie sind ein moderater Mensch, Sie bitten die Kirche und so weiter. Da hören wir durchaus auch andere Stimme und hören auch als Kirchen sehr aufmerksam hin. Vielleicht noch hier eine Runde. Sie haben ja jetzt in dieser wachsenden Kirche mit uns eine Zeit verbracht, ein Konzept, ein Projekt der ökumenischen, also der katholischen, evangelischen, methodistischen Kirche. Sie kommen ja noch aus einer Zeit, am Adenauer und so weiter, wo Konfessionalität nochmal eine ganz andere Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich auch an verschiedene Gespräche mit älteren Leuten, die gesagt haben, bei uns sind Katholiken noch nicht in die gleiche Grundschule gehen können, die hätten noch in den nächsten Ort gehen müssen und. Jetzt, 50 Jahre später, sitzen wir gemeinsam so hier. Wie bewerten Sie das Miteinander von verschiedenen Konfessionen und auch die Stellung von Kirche in unserer Gesellschaft?
Also ich denke, dass es ein gewaltiger Fortschritt ist. Ob ich das bewerten kann, also ich bin der Meinung, es fing schon damit beispielsweise an, ich muss da meine CDU anführen, dass man eine Partei gegründet hat, damals nach dem Zweiten Weltkrieg eine Partei gegründet hat, wo evangelische und katholische Christen sich gemeinsam zusammengesetzt hat. Es gab da auch schon Auseinandersetzungen der Konrad Adenauer und der Ehlers damals, das war der Bundestagspräsident, die haben schon manchmal miteinander noch gegäbelt am Anfang. Da ist ja eine Vereinigung entstanden, die hat Evangelischer Arbeitskreis, das gibt es bis zum heutigen Tag innerhalb der CDU. Aber das hat sich alles sehr positiv entwickelt. Die CDU, und ich möchte es jetzt nicht, könnte es auch nicht für andere Parteien sagen, aber innerhalb der CDU hat sich das sehr fruchtbar ausgewirkt, dass die evangelischen, katholischen Christen miteinander hier ziehen. Und das ist ja vor allen Dingen auch wichtig. Ich werde oft gefragt, ist denn das C in der CDU auch noch berechtigt? Das heißt, ob das berechtigt ist, ist eine andere Frage. Aber für mich ist das eine Verpflichtung. Wenn das C noch in der CDU, stellen Sie sich mal vor, wenn wir würde jetzt dann auch, und es gibt ja schon Moslems, die bei uns Mitglied sind, wenn jetzt plötzlich das auch noch in Frage stellen würde. Das Problem gegenüber Moslems ist nach meinem, das ist ein völlig anderes Thema, aber ich sage es wollen Sie dazu. Das Problem ist bloß, dass wir uns als Christen viel zu wenig bekennen. Ich habe nichts dagegen, wenn Moscheen gebaut werden, aber ich habe was dagegen, dass wir uns als Christen nicht mehr genügend zu unserem Glauben bekennen, was einem Moslem gar nicht einfallen würde. Der bekennt sich zu seinem Glauben.
Ja, das ist natürlich wieder ein weites Feld und ich denke, wir sind langsam, könnt vielleicht noch aus dem Publikum ein, zwei Fragen nehmen zum Thema heute, Thema Politik, Christsein und, oder etwas, was Sie noch unseren ehemaligen Landtagspräsidenten zu fragen interessiert, wenn es da noch was gibt. Der Herr Katz, ein Flechtkünstler hier aus Nagold.
Ja, den habe ich schon gehört und habe schon seine Künste schon gesehen.
Dann bin ich ja fast schon berühmt. Also die wachsende Kirche im Konzept hat ja immer so ein bisschen auch den Zugang zur Gegenwart. Und da kam mir jetzt bei Ihrem anfänglichen Kommentar, dass Politiker auch Vorbilder sein können, dass man nach Vorbilder sucht, kam mir so die Frage, gibt es die noch in der Generation der aktiven Politiker, diese Vorbilder? Und meine skeptische Frage ist, sollten wir Christen nicht lieber vorsichtig sein, uns als Vorbilder vorne aufstellen zu lassen? Oder selber aufstellen, sondern einfach durch einen guten Job im Prinzip brillieren, durch eine seriöse Art Politik zu machen und diese Frage auszulösen, warum macht er das? Und dann das mit dem Bekenntnis, Christ zu sein, beantworten.
Ja, Sie haben natürlich recht. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Ich kann nur für mich persönlich ein Vorbild sehen. Aber ich möchte nie für, behaupten, ich sei für andere beispielsweise ein Vorbild. Das würde ich keinem Politiker raten. Denn meine Erfahrung als Landtagspräsident ist die, dass ich, und ich habe ja vorhin von Respekt Andersdenkender geredet, aber meine Erfahrung ist die, dass man im Parlament eigentlich ein getreues Spiegelbild der Gesellschaft hat. Und da werden immer solche und solche drin sein. Und da werden immer gute und und weniger gute drin sein. Erstens mal sind die Leute vom Volk gewählt worden und dem müssen sie sich natürlich verpflichtet fühlen. Die meisten Abgeordneten wissen, wer sie etwa gewählt hat. Ich meine jetzt nicht der Einzelne, von welchem Einzelnen, dass sie gewählt worden sind, sondern aus welcher Gruppe, dass man gewählt worden ist. Und dieser Gruppe ist man natürlich zunächst einmal verpflichtet. Aber das mit dem Vorbild, da kann ich nicht bloß recht geben, da muss man vorsichtig sein. Wer heute noch behauptet, die müssen uns doch Vorbild sein, das ist schon richtig. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass es lauter Vorbilder sind.
Ich denke, an der Stelle hat sich ja auch manches gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Unsere Gesellschaft sucht ganz bestimmt sehr nach Vorbildern. Auf der anderen Seite werden auf den Schild gehoben, ja vor allem Leute, die in irgendeiner Weise interessant sind. Die müssen ja in dem Sinn gar nicht unbedingt vorbildlich sein, sondern es kann auch sein, dass man da am Tisch drüber spricht, jetzt guck nur auch mal, was der macht. Aber Hauptsache, man hat irgendjemand, der in irgendeiner Weise anders, aus der Art, irgendwie neugierig macht und wäre es im Schlechteren. Dann wird so ein Mensch und bekommt so ein Mensch Aufmerksamkeit und in diesem Sinn eine andere Form von Vorbildcharakter als früher. Nicht unbedingt als Moralinstanz, sondern genau so ist es, sondern als Plus- und Minusvorbild in dieser ganzen schildernden Sache. Ja. Für den Schlussdank, wer könnte es besser machen, übergebe ich wieder an den Herrn Reich.
Ja, vielen Dank, Herr Albrecht, für die Unterstützung. Herr Schneider, ein herzliches Dankeschön, dass Sie nach Nagold gekommen sind, in die schönste Stadt Baden-Württembergs, an den schönsten Ort Baden-Württembergs, in die wachsende Kirche, dass Sie so offen waren und wirklich aus sich heraus geredet haben und in sich hinein haben schauen lassen. Herzliches Dankeschön auch an Ihre Frau, die mitgekommen ist. Und dann würde ich diese Runde beschließen wollen und wünsche noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir aus.